Achtung, in dieser Podcast-Folge geht es um sexuelle Gewalt und Mord. Wenn du mit diesen Inhalten nicht konfrontiert werden möchtest, hör dir diese Folge bitte nicht an. Als die Dürre zu Ende ging und der Regen einsetzte, glaubte Said Hanai an ein Zeichen Gottes. Ein Zeichen, dass er seine Arbeit nicht nur zur Kenntnis genommen hatte, sondern dass sie auch seine Zustimmung fand. Bereits 12 Straßenfrauen waren durch seine Hände gestorben. Und Said wollte seine Arbeit schnellstmöglich fortsetzen. Es gab noch unzählige moralisch korrumpierte Frauen, die seine geliebte und heilige Stadt Maschad beschmutzten und die vom Erdboden getilgt werden mussten. Sobald seine Frau mit den Kindern das Haus verlassen würde, würde er sich wieder auf die Lauer legen und eine Sünderin in sein Netz locken. Er wusste genau, wo er sie fand, wo sie standen und auf ihre Freier warteten, bereit, ihren Körper zu verkaufen, um sich ihr Opium zu leisten. Es brauchte nicht viel Zureden, damit sie sich auf sein Motorrad setzten und mit ihm in seine Wohnung fuhren. Er erwürgte sie mit ihrem Kopftuch, vermummte den Körper in einem Tuch oder Teppich und warf sie außerhalb der Stadt weg wie ein Stück Müll. In seinen Augen waren sie genau das, Abfall. Es war kein Funken Menschlichkeit in ihnen.
Mord ist unser Hobby. Und noch ein True Crime Podcast.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge Mord ist unser Hobby. Wie ihr es mittlerweile ja fast schon gewohnt seid, habe ich auch diese Woche wieder eine tolle Gästin in die Folge eingeladen und begrüße Sahar Esler vom Podcast Das Iran Update.
Hallo Laura, danke für die Einladung.
Schön, dass du dabei bist.
Danke dir.
Falls ihr den Podcast noch nicht kennt, ist das eine absolute Empfehlung meinerseits. Sahar informiert hier zusammen mit der Journalistin Gilda Sahebi über die aktuelle Situation in Iran und ordnet die Geschehnisse für uns alle kurz und knapp ein, was natürlich nicht nur sehr wichtig ist, sondern halt auch sehr wertvoll, da man bei der heutigen Nachrichtenlage häufig ja das Gefühl hat, den Überblick zu verlieren. Also wenn euch das auch so geht und ihr euch trotzdem informieren wollt, hört gerne in das Iran-Update rein. Und um das Thema Iran wird sich heute auch diese Folge ziehen bzw. kreisen. Das könnt ihr euch nach dem kurzen Einstieg vom Intro ja auch schon denken. Sahar und ich werden nämlich heute einen iranischen Kriminalfall für euch besprechen, der letztes Jahr von Ali Abbasi unter dem Titel Holy Spider verfilmt wurde. Und ich muss dazu sagen, ich habe wirklich lange überlegt, ob ich eine Folge über diese Mordserie an Prostituierten in Maschad machen möchte. Denn das ist einer dieser Fälle, die einen nicht nur wahnsinnig wütend, sondern auch sehr traurig machen. Wie ging dir das, Sahar? Wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja, total. Also es ist also eine Mischung aus, kenne ich, kommt mir bekannt vor, wundert mich nicht, ehrlich gesagt. Mm. Also kenne ich nicht persönlich zum Glück, aber ne, aber ja, total. Es ist, aber es ist wichtig, diese Filme zu sehen, auch wenn es quasi so ein bisschen jetzt auch hier in so einem Thriller-Genre besprochen wird. Es ist gut, da hinzuschauen.
Und mir ging es auch total so, dass vieles in diesem Fall, was man in der Verfilmung halt sieht, da dachte ich ja gut, das ist dann wohl die Fiktion in dem Film. Aber dann stellt sich halt raus, wenn man drüber nachliest und recherchiert und eine Doku dazu schaut, ist es halt keine Fiktion, sondern vieles Realität, was man gar nicht für möglich gehalten hätte.
0,0. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, also das ist, wenn ich, also mich hat nichts überrascht, ehrlicherweise. Doch eine Sache, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Aber grundsätzlich ist es auch, wenn man jetzt aktuell, weil das war ja lange Zeit, hat man null in den Iran geschaut und gar nicht irgendwie so eine Ahnung gehabt. Aber also als iranische Person selber, wenn du so aufgewachsen bist mit sämtlichen Horrorerzählungen in den Familien, die Menschen widerfahren sind, ich glaube, es gibt kenne keine iranische Familie, die nicht von irgendwelchen Foltereien, Hinrichtungen oder sonst was aus eigener Familie oder Freundeskreis berichtet, ist das ehrlich gesagt nicht verwunderlich. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, dass es jetzt in dem Zeitraum rauskam, wo sowieso mehr Menschen hinblicken und die Welt drauf schaut und man dafür nochmal ein anderes Gefühl vielleicht bekommt, weil Fiktion ja vielleicht dann doch noch manchmal anders emotionalisiert, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war ja, als der Film gedreht wurde, noch gar nicht absehbar,
nee,
ne, was da passieren würde, dass das dann so zusammenkommt. Aber auf jeden Fall, glaube ich, hat der Film deswegen auch mehr Aufmerksamkeit bekommen und andersrum, viele sind durch den Film aber auch aufmerksam geworden auf das aktuelle Geschehen im Iran. Wie war das denn bei dir? Kanntest du den Fall vor dem Film oder hast du erst im Zuge von dem Film auch von dem Fall gehört?
Boah, ey, ich habe darüber nachgedacht. Ich habe ehrlicherweise, mir dämmerte es, als ich es geschaut habe, so ein bisschen. Aber der Fall liegt ja relativ, also 20 Jahre oder was zurück,
ja,
ne? Über 20 Jahre
ja,
zurück. Mir kam es bekannt vor beim Sehen, aber ich weiß, dass ich, wie ich auf den Film überhaupt aufmerksam wurde, war hier in Köln, bin ich an einem Kino vorbeigelaufen und habe das Plakat gesehen, noch kurz bevor es veröffentlicht, also bevor es rauskam. Und habe dann irgendwie so aus halbem Auge gesehen und dachte, das sieht mir iranisch aus, bin stehen geblieben, habe das irgendwie fotografiert, dachte, ach, da muss ich jetzt rein unbedingt. Und als ich den dann geschaut habe, und bis dahin war es mir nicht so klar, und als ich den dann geschaut habe, war ich so, ah, das kommt dir irgendwie dunkel bekannt vor, aber ich hatte den ehrlich gestanden nicht 100% auf Kappe mehr, nee.
Okay, vielleicht bevor wir jetzt hier weiter die Zuhörer teasen mit dem Fall, würde ich mal anfangen zusammenzufassen, was überhaupt passiert ist. Und zwar ein Mann namens Said Hanai tötet zwischen Juli 2000 und Juli 2001 mindestens 16 Frauen. Die meisten von ihnen arbeiten als Prostituierte und sind drogenabhängig, stehen gesellschaftlich ganz weit unten. Hanai hat es sich zur Aufgabe gemacht, die heilige Stadt Maschad von Sünde zu befreien, und er sieht sich selbst als Gottes Werkzeug mit einer heiligen Mission. So ist zumindest seine offizielle Motivation oder seine Rechtfertigung für die Taten, für die er später in extrem konservativen Kreisen gefeiert wird. Und ich würde sagen, bevor wir zu den Verbrechen an sich und der medialen Rezeption kommen, schauen wir uns jetzt erstmal an, in welchem Umfeld dieser Täter aufgewachsen ist, in welcher Zeit er aufgewachsen ist und was letztendlich ja, der Auslöser für die Mordserie war. Denn um das schon mal vorwegzunehmen, also dieses Motiv, was er da selber anbringt, mir erschien das von Anfang an sehr scheinheilig. Das kann irgendwie nicht der ganze Grund dahinter sein, denke ich mir. Said Hanai wird 1962 in Maschad, der heiligsten Stadt Irans, in einer sehr widersprüchlichen Zeit geboren. Über die Zeit kannst du ja vielleicht gleich noch ein bisschen uns erleuchten, Saha. Auf der einen Seite ist es so, dass die autoritäre Regierung gerade für westliche Werte wirbt, um das Land zu modernisieren. Auf der anderen Seite predigen die religiösen Führer aber weiter eine einheitliche islamische Identität. Said selbst wächst in einer Arbeiterfamilie gläubiger schiitischer Muslime auf. Also seine Eltern bezeichnen sich als Traditionalisten und sind halt für eine wortwörtliche Auslegung des Korans. Als die aktuelle Regierung religiöse Führer dann aus Machtpositionen verbannt und weiter westliche Bildung fördert, sind Saids Eltern zwar wütend, aber irgendwie auch ja so ein bisschen auf der Kontraseite und entschlossen, in ihrem eigenen Haus eine strenge Erziehung durchzusetzen. Sie lehren Said und seine Geschwister, dass Menschen, die mit diesen strengen Auslegungen und Praktiken nicht einverstanden sind, nicht nur falsch, sondern auch korrupt und minderwertig sind.
Ich würde da gerne noch eben zu dem zeitlichen Kontext vielleicht was sagen,
ja,
wenn ich darf.
Gerne.
1925 genau war der erste König aus der Pahlavi-Dynastie, der Vater von dem ehemaligen Schah eben, der gestürzt wurde durch die Islamische Revolution. Super antireligiös, also er hat das Kopftuch verboten, er hat war wirklich so, hat die alle quasi diesen gesamten religiösen Kontext raus verbannen wollen.
1925?
1925 kam er an die Macht und ich glaube 36 hat er das Kopftuchverbot erlassen. Und das ist natürlich schwierig und das ist ja auch heute die Debatte, der Verbot eines Kopftuchs ist nicht der Sinn und die Lösung der ganzen Sache, sondern natürlich die freie Selbstbestimmung. Das hat auch bei Frauen viel für Ärger gesorgt, ne? Sein Thronfolger, sein Sohn eben, den man kennt, Mohammed Reza Pahlavi, Der wurde dann 1941 chronisiert und er hat das alles so ein bisschen lockerer gemacht. Mhm. Er ist, hat wieder das Kopftuchverbot aufgehoben. In den Universitäten, glaube ich, war das so, dass man da keine tragen sollte, aber sonst war das irgendwie relativ, hat er sich den Geistlichen genähert. Mhm. So. Ich glaube manchmal, dass das ein Fehler war. Ich weiß nicht, ob ich alleine bin mit der Meinung, aber dass er den Zugang zu denen mehr gesucht hat.
Okay.
Und in dieser Zeit, also eben, das hast du gerade gesagt, 1962 ist Said Haneyi geboren. Ab 63 haben die Frauen Wahlrecht gehabt im Iran. Das wurde immer, also es war dieser totale Drang des Schahs, eben diese Modernisierung voranzubringen, wobei aber eben viele Menschen Analphabeten blieben, auf der Strecke blieben, was Armut angeht und so weiter, sodass das am Ende quasi diese ganzen, und ich glaube ja persönlich, weiß nicht, ob ich alleine bin nochmal mit dieser Meinung, aber dass er war ja sehr, es war ja immer der Jubel, es waren ja immer, in Deutschland hat man doch Jubelperser gesagt. Mhm. Und der hatte dieses High Society Life, und während sein Volk verhungerte oder in den Dörfern gar nicht hinterherkam mit diesem Modernisierungskurs. Ne? Und das hat ihm, glaube ich, am Ende das Genick gebrochen. Und ich glaube, in dieser Zeit gab es eben die ganze Zeit diese Rivalität zwischen dem Schah und Khomeini, der dann eben der geistliche Führer dieser ganzen Revolution oder der Revolutionsführer wurde, aus dem Exil heraus, der aus dem Exil heraus mit Propaganda in das Land versucht, also einmal aus dem Irak und dann aus Paris, Frankreich, versucht hat, mit Audiotapes, also mit Kassetten, übernächtliche Anrufe, diese ganze Propagandamaschinerie in Iran am Laufen zu halten. Und das ist die Zeit, in der Haneyi aufwächst, also in der auch eine gewisse Radikalisierung meiner Meinung nach natürlich stattgefunden hat, die eben in diesem faschistischen Regime ab 1979 mündete. Ne? Mm. Also das ist, glaube ich, nicht uninteressant. Und Mashhad selbst ist natürlich ein total religiöses Zentrum.
Ja.
Ich habe gestern nochmal gehört, ich weiß nicht, ich habe nochmal so ein bisschen gelesen gehabt oder geguckt gehabt zu dem Thema.
Mhm.
Und da waren die Produzenten oder Regie, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, von dem Film, der, by the way, ich weiß nicht, ob wir sagen dürfen, wann wir aufzeichnen, aber wenn es rauskommt, wir wissen, dass der Film die bronzene Lola bekommen hat.
Ah.
Beim Deutschen Filmpreis. Und nominiert war für den besten Film. Und ich wusste gar nicht, dass es so Etappen gibt bei der Lola, aber die haben den bronzenen, nicht den goldenen, sondern die bronzene Lola bekommen. Und einer von denen erzählte das jedenfalls aus dem Filmteam. Mashhad ist wirklich die Moschee von Imam Reza, ist mitten im Zentrum.
Ja.
Und drumrum, alles ist danach ausgerichtet. Und das ist auch die Anspielung, glaube ich, auf Spinne, weil
total.
Es ist wie ein Spinnennetz. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen,
ja.
Aber es ist eine wahnsinnig heilige Stadt, die sowieso sehr religiös ist, aber ganz bestimmt Küchenpsychologie, aber in dieser Zeit Haneyi sich da wahrscheinlich sehr radikalisiert hat vielleicht oder seine Familie drumherum. Ne?
Genau, also das in der Familie, darum habe ich auch eben gesagt, ne, dass die quasi so ein bisschen Konter gegangen sind. Also
ja.
Weißt du, auch so ein bisschen so, ja, jetzt erst recht machen wir das zu Hause so, ne, wie wir denken.
Klar.
Und also um mal zu sehen, wie strikt das ist, Said ist es bis zu seiner Heirat zum Beispiel verboten, mit Frauen außerhalb seiner eigenen Familie zu sprechen. Und in der Praxis ist das gar nicht mal so leicht, weil seine Mutter zu Hause eine Nähklasse mit 15 Mädchen unterrichtet. Und ne, so in meiner Vorstellung wäre das jetzt so, dass ein Junge das dann irgendwie total schwierig und blöd findet, dass er nicht mit diesen Mädchen reden darf, weil man interessiert sich ja auch für die. Aber Said nimmt diese Herausforderung jetzt eher so mit einem gewissen Stolz an und hält es halt für eine so große Sünde, überhaupt mit Frauen zu sprechen. Die einzigen weiblichen Einflüsse, die er also hat, sind seine Tante, seine Schwester und vor allem seine Mutter, die sich als Zuchtmeisterin der Familie ein Stück weit sieht. Also wir wissen aus der Doku, zu der wir später noch kommen, in der sie auch interviewt wird, daher wissen wir, dass sie ihre Kinder regelmäßig schlägt, beißt und so heftig mit ihren Fingernägeln kratzt, dass sie Narben davon tragen. Das wird, also zu der Doku kommen wir ja noch, aber wie sie das erzählt, ist auch einfach so krass, weil sie unfassbar stolz darauf ist, habe ich den Eindruck. Und dabei halt auch so lacht und ist es richtig absurd, finde ich. Aber auch diese Misshandlung von seiner Mutter nimmt Said stolz hin, weil er sich halt sicher ist, dass seine Mutter den Willen Gottes erfüllt und ihn somit durch diese Misshandlung zu einem besseren Muslim macht. Man merkt also schon, dass seine Beziehung zu Frauen von klein auf halt mehr als problematisch ist. Ne? Also nicht nur, dass er mit den Frauen nicht reden darf, sondern dann wird er von seiner weiblichen Bezugsperson körperlich misshandelt. Das endet meist, also ist eine sehr gefährliche Mischung, würde ich sagen.
Slightly.
Slightly, genau. ja, durch diese Misshandlung fühlt Said sich aber näher mit Gott verbunden als viele andere Menschen. Mhm. Und er möchte halt auch ganz fest daran glauben, dass er von Gott für etwas Besonderes ausgewählt ist. So als müsste er jetzt nur noch darauf warten, was halt seine Bestimmung sein könnte. Das könnte man als Anzeichen für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung deuten. Ich möchte aber direkt vorab dazu sagen, dass es kein offizielles Gutachten dazu gibt. Ne? Also das ist reine Spekulation, aber es ist schon ein sehr auffälliges Verhalten, finde ich, dass man versucht, darin so eine Auserwähltheit zu sehen.
Hm.
In den nächsten Jahren verfolgt Said jetzt mit großem Interesse, wie der nationale Konflikt zwischen seiner Religion und der Regierung in den späten 70er Jahren eskaliert. 1979 feiert der 17-jährige Said die Ausrufung der Islamischen Republik. Kurz darauf dann der nächste Wendepunkt: Der Irak erklärt dem Iran den Krieg. Und Said ist jetzt sofort begeistert von der Idee, sein Land und vor allem seine Religion zu verteidigen und meldet sich bei Kriegsbeginn als Freiwilliger. Das erscheint ihm heroisch und ja sehr maskulin und genau so möchte er sich halt auch präsentieren. Aber Ehre und Ruhm sind nicht alles, um das es ihm dabei geht. Die rohe Gewalt des Krieges erregt ihn auf eine Weise, die er noch nie zuvor erlebt hat. Jede Nacht liegt er wach und denkt an die Menschen, die er im Kampf getötet hat. Es ist aber keineswegs die Schuld, die ihn wach hält, sondern die Macht, die er empfindet, wenn sein Gegenüber den letzten Atemzug tut. Wie viele Menschen er im Krieg getötet hat, das ist nicht belegt, also das kann ich nicht sicher sagen, aber es ist klar, dass dieses Töten und dieses Machtgefühl in ihm etwas ausgelöst hat. Für seine Kriegshandlungen fühlt er sich nicht schuldig, weil er sein Land und die islamischen Werte verteidigt habe. Also das ist seine Argumentation, die uns jetzt ja auch schon nicht ganz unbekannt ist für die späteren Taten.
Es gibt auch, darf ich da kurz einhaken?
Ja, klar.
Es gibt auch, das ist jetzt völlig fernab, aber es gibt so Untersuchungen aus dem Zweiten Weltkrieg, mhm. wo Deutsche, die zum Beispiel Kinder ermordeten, so als psychologisches, ich weiß nicht, wie man das nennt, Schutzmechanismus oder Rechtfertigungstool quasi, so sich das schön geredet haben, indem sie so sagten, ja, aber wenn die Eltern schon tot sind, wie soll denn dieses Kind noch überleben? Und ich tue was Gutes, dass ich das Kind töte. Das ist ein sehr krummer Vergleich vielleicht, aber das erinnert mich total daran. Ne?
Genau das hatte ich tatsächlich mal in einer Doku, über die wir eben noch gesprochen haben.
Mhm. Ach wirklich?
Ganz normale Männer, könnt ihr euch noch in der ZDF-Mediathek anschauen. Da hatten wir ein Zitat von jemandem, der gesagt hat, ich erschieße nur die Kinder bei den Massenerschießungen, weil die Eltern sind ja schon tot und dann habe ich das Gefühl, ich erlöse die dann quasi von. Aber oh mein Gott, also.
Ja, das ist völlig grotesk. Also
total.
Ich will das nicht damit vergleichen, aber es ändert mich so ein bisschen so Mechanismen einfach von Selbstrechtfertigung und so, ne?
Voll.
Das ist völlig grotesk.
Und ich meine, ne, also man kann es ja nicht mehr ganz genau rekonstruieren, wie das damals wirklich gewesen ist. Man hat halt Tagebuchaufzeichnungen von ihm, die nahelegen, dass er diese Macht halt sehr genossen hat. Aber natürlich kann man es auch nicht ausschließen, dass es ihn trotzdem auf eine Art und Weise auch traumatisiert hat. Ne? Also
ja, klar.
Das kann ja auch, denke ich mal, Hand in Hand gehen.
Mhm.
Aber im Prinzip liegt diese Vermutung nahe, dass er Spaß am Töten auch hatte und dass dieser Krieg im Namen der Religion ihm halt einen Vorwand geboten hat, um seinen Verlangen zu befriedigen. Und wenn man sich dann die spätere Mordserie anschaut, ist dieses Prinzip kehrt ja auch ein Stück weit wieder, weil er sich auch weiterhin als Soldat mit einer heiligen Mission darstellt und empfindet. Und für ihn sind die Morde in Mashhad quasi eine Fortsetzung dieses Krieges. Und er kommt dann am Ende der 80er Jahre zurück nach Mashhad, beginnt aber erstmal ein neues Kapitel in seinem Leben. Er ist jetzt mittlerweile 26 Jahre alt, das heißt absolut im besten Heiratsalter für einen Mann natürlich. Und obwohl er Frauen in seinem Leben ja bisher konsequent gemieden hat, ist die Auswahl einer Ehefrau jetzt etwas anderes für ihn, was er auch möchte, weil er diese Rolle aus seiner eigenen Familie und aus dem Koran ja auch kennt und schätzt. Also trifft er Fatima, die Tochter eines engen Freundes der Familie. Und die beiden teilen auf jeden Fall schon mal die gleichen religiösen Überzeugungen und funktionieren so als Paar, was wahrscheinlich für eine arrangierte Ehe ja schon ein ziemlich großer Erfolg ist. Also, dass man sich nicht total scheiße findet auf Anhieb. Also bauen sie sich ein gemeinsames Leben auf, so langsam, und Fatima bekommt bald das erste Kind. Und Said findet einen guten Job als Bauunternehmer oder ja, Bauunternehmer klingt so, als säße er in der Chefetage. Ich glaube eher, das ist schon so, dass er auch selber, ne, auf dem Bau arbeitet. Aber es ist auf jeden Fall eine Position, die ihn mit Stolz erfüllt. Und insgesamt finde ich, klingt das jetzt so, ne? Er hat geheiratet, hat einen Job, die kriegen Kinder. Es klingt für die meisten so nach einem Standard glücklichen Leben. Aber für Said Hanai scheint dieses Leben noch nicht vollständig zu sein. Als 1997 dann ein neuer Präsident gewählt wird und der sich unter anderem die Reform der Frauenrechte auf die Fahne geschrieben hat, ist Said Hanai jetzt natürlich untröstlich, weil er alle Werte, die ihm so wichtig sind, er befürchtet, dass die halt in Vergessenheit geraten. Die Zahl der Sexarbeiterinnen auf den Straßen der iranischen Städte nimmt jetzt zu dieser Zeit auch spürbar zu, aber nicht, weil, ne, es jetzt tolle Reformen gab und Frauen das jetzt dürfen oder wollen, sondern weil es für viele Frauen nach wie vor die einzige Möglichkeit ist, zu überleben.
Man muss da auch sagen, also ne, wenn wir, ich meine, das sieht man heute aktuell, glaube ich, besser denn je, dass Reformen seit Jahrzehnten im Iran auch einfach keine Aussage haben. Solange der Religionsführer und Revolutionsführer nicht weg sind, kannst du so viel Reform machen, wie du willst. Und das ist auch das, was heute in der aktuellen Protestbewegung ja auch immer wieder gesagt wird. Es geht um Regime-Change, es geht nicht darum, irgendwelche Reformen zu machen. Der letzte Versuch, wo das wirklich groß Welle schlug, war ja die Grüne Bewegung 2009, als Millionen Menschen auf die Straße gingen, um für die Reformer ihre Stimme zu erheben, weil damals eben man sich um seine Wahlstimme betrogen gefühlt hatte. Und ich weiß, wenn wir in der Familie oder auch unter Freunden oft auch damals schon, ich weiß das noch, als Khatami gewählt wurde und irgendwie so eine leiseste Mini-Hoffnung war, ah ja, der ist jetzt ein Reformer und der will es besser machen. Also ich weiß, dass meine Mutter immer sagt, Inna Hame Ham und Pochan. So, und das heißt so, die sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt oder salopp gesagt, alle gleich scheiße. Also diese Leute haben auch Hinrichtungen befohlen, diese Leute haben Hinrichtungen zugelassen, angeordnet und so weiter und Folter und Inhaftierungen, die völlig absurd sind. Also wenn man in Iran von Reform spricht, würde ich das, also ja, ich nehme es null ernst, aber ich habe auch Khatami neulich nochmal irgendwie in einem Kontext gegoogelt gehabt und der macht sich jetzt auch gerade laut, oder na laut, also auf jeden Fall gab es ein paar Artikel dazu, wo es hieß, dass er auch die Proteste irgendwie befürwortet oder dass man denen entgegenkommen soll, die aktuellen Proteste und so weiter. Am Ende ist eine Reform im Iran, bringt nichts, wenn du nicht das Regime komplett änderst. Also das nur mal nur um für den Kontext, ne? Weil man hat in den letzten vergangenen Jahrzehnten immer wieder von Reformern gehört. Das ist in einem fundamentalistischen Terrorstaat nie möglich. Ne?
Aber trotzdem reicht es ja anscheinend ne, in der Zeit damals zumindest aus, um Hanai so in Angst zu versetzen, dass es liberaler werden könnte. Ne? Also ich glaube,
Ja,
das
weil der
ist.
ein extremer Hardliner ist, ne, wahrscheinlich. Also der würde wahrscheinlich am liebsten jede weibliche
Wegsperren.
Person wegsperren oder
Ja.
töten. Also ich glaube, es gibt so eine Dokumentation in der ARD die über Mahsa Alinejad geht. Wie heißt der Film nochmal? Mit wehenden Haaren oder mit
Ja,
offenen Haaren durch so.
mit wehenden Haaren gegen die
Gegen die
Mullahs oder
UNO.
so, glaube
Und da
ich.
gibt es eine Szene, ich weiß nicht, wenn du es gesehen hast, ob du dich daran erinnerst. Sie hatte ja lange Zeit im Iran gelebt, bevor sie das Land verlassen musste. Sie war ja sehr laut und gehört auch jetzt zu den führenden Stimmen der revolutionären Bewegung aktuell. Und es gibt eine ganz schöne Szene, wie sie bei Khatami ist, im Büro oder wie auch immer man das dann nennt. Und da geht es um Frauen, die singen können. Und das ist verboten, ja. Und sie sagt, sie würde ihm gerne was vorsingen. Und du merkst erstmal so, dass er das irgendwie so mittelgeil findet. Und dann fängt sie es aber, singt ihr einfach. Und er klatscht am Ende und sagt Bravo so. Ne? Man darf sich also trotzdem, also das hat, ich fand die Szene witzig damals, als ich die in der Doku gesehen habe, aber man darf sich nie täuschen lassen. Also das ist immer das, was ich auch immer wieder so hole. Man darf sich nicht täuschen lassen von dem pseudo-offene Eindruck, den iranische Regierungsträgerinnen vermitteln wollen. Ne?
Ja, es ist voll gut, dass du das so sagst, weil, also ich muss echt sagen, den Einblick habe ich da gar nicht. Und ich habe nämlich auch wirklich bei der Recherche so gedacht, weil es ja dann mehrmals heißt, jetzt kommt jemand, der versucht, das Land zu reformieren und ja, irgendwie offener zu machen. Und dann dachte ich auch jedes Mal so, ja, warum hat das denn nicht geklappt? Aber im Prinzip, so wie du es jetzt sagst, ist ja dann klar, warum. Um jetzt vielleicht nochmal auf die Situation der Sexarbeiterin zurückzukommen, weil das ja auch nicht ganz unerheblich ist für den Fall. Also ich glaube, ich hatte ja eben schon gesagt, die Zahlen nimmt jetzt immer mehr zu in den iranischen Städten, in Mashhad ganz besonders, weil das natürlich, ja, es ist ein Pilgerort und es ist auch ein touristisches Zentrum. Deswegen sind halt immer super viele Leute in der Stadt und es liegt halt auch auf der Drogenroute zu Afghanistan, beziehungsweise von Afghanistan. Das ist ja ganz in der Nähe der afghanischen Grenze. Und deswegen floriert Prostitution hier halt sehr. Trotzdem ist es weiterhin illegal und es wird halt auch moralisch als großes Vergehen angesehen. An Kundschaft mangelt es ironischerweise jetzt aber gar nicht. Also in der Doku wird gesagt, dass eine Prostituierte durchschnittlich 3 bis 5 Minuten in Mashhad auf Kundschaft warten musste. Ist jetzt ja nicht besonders lang. Und ich finde es halt irgendwie so, ja, Doppelmoral im klassischen Sinne. Also die Gesellschaft verurteilt Sexarbeiterinnen aufs Allerschärfste, aber nutzt ihre Dienste halt regelmäßig. Also das werden ja nicht nur Touristen gewesen sein, die das in Anspruch genommen haben. Und über genau diese Doppelmoral war Said Hanai sehr erbost, weil er das, also so sagt er es selber, aber wir sehen eigentlich gleich, dass er gar nicht das Recht hat, darüber erbost zu sein. Er hasst halt diese Heuchelei der Männer, die sich für Muslime halten und trotzdem zu Prostituierten gehen. Und so richtig persönlich wird das Thema für ihn aber erst, als seine Frau von einem Taxifahrer für eine Prostituierte gehalten wird, fälschlicherweise. Das ist für Said Hanai der Beginn eines neuen Krieges. Genau, und jetzt ist sein Plan eigentlich erstmal, dass er die Männer konfrontieren will. Also er sucht jetzt wirklich Kämpfe mit den Freiern der Prostituierten und verliert diese aber häufig, weil er körperlich, glaube ich, jetzt auch nicht so überstark war und sieht sich darauf dann schnell gezwungen, seinen Plan zu ändern. Und ja, das ist gemutmaßt, aber vielleicht, ne, hat er halt auch gespürt, so tief drin, dass er nicht nur morden wollte, um Moral und Sitte zu erhalten, sondern weil er halt auch wieder diese Macht spüren wollte, wie das im Krieg schon der Fall war. Und dementsprechend wendet er sich nun den körperlich schwächeren Frauen zu. An einem Abend im Juli 2000 bringt Said seine Familie zum Abendgebet zum Haus des Schwiegervaters und sammelt im Prostituiertenviertel eine Frau namens Afsaneh ein. Er gibt also, ne, ihr so vor, dass er Freier ist und verhandelt mit ihr über den Preis und nimmt sie auf seinem Motorrad mit nach Hause. Im Haus angekommen, greift er sie dann auch relativ schnell von hinten an, ringt sie zu Boden und erwürgt sie mit ihrem eigenen Kopftuch. Afsaneh und die 15 anderen Frauen, die ihr folgen werden, haben keine Chance und sterben durch die Hände eines Mannes, für den jedes Tier mehr Wert hat als sie. Ja, muss man so krass sagen.
Ja, und es ist in der Tat, also es ist jedes Mal, wenn du was über diesen Typen erzählst, dann denke ich so, yo, das ist halt das Regime. Also da kann ich gern, können wir gerne mal später nochmal drauf eingehen, aber es ist so ein, es gibt einen so einen Geistlichen, der hat vor 1, 2, 3 Jahren oder sowas, der hatte so eine Rede gehalten, in der er sagte, es gibt 4 Arten oder 3 Arten von Menschen. oder von Lebewesen. Ich muss das mal ganz kurz, ich habe das hier irgendwo mal notiert, wenn ich das kurz vorlesen darf, weil das so gerade echt ganz gut
Ja,
dazu
klar.
passt. Also, der geistliche Sadegh Shirazi sagt es bereits, also hatte das schon vor der aktuellen Bewegung gesagt. Gott habe drei Arten von Tieren geschaffen. Die erste Art seien die Tiere, die dazu da seien, die Menschen zu transportieren, wie etwa Pferde, Kamele. Die zweite Gruppe wurde geschaffen, um die Menschen zu ernähren, also Schafe, Ziegen und Kühe. Und die dritte Art, das seien die Frauen, wie Affen, Schafe, Ziegen und Kühe, doch die seien erschaffen worden, damit Männer sie benutzen könnten, also ganz normale Nutztiere. Sie dienen der Befriedigung des Mannes und Gott habe diesen Tieren das Aussehen von Frauen gegeben, damit Männer keine Angst vor ihnen haben müssen.
Boah, ich kotze, ey. Boah, ist das
Also
ekelhaft.
weißt du, es ist so, dieses, der Typ ist für mich so das Sinnbild dieses abgefuckten Regimes, weil jedes noch so kleine Detail so mich dann immer wieder an solche Sachen erinnert, wo ich denke, ja, habe ich schon mal von Regimetreuen gehört, habe ich schon mal von Regimeträgern gehört, habe ich schon von, also weißt du, so, das ist so, ja, also ich will nicht immer so viel vorwegnehmen, aber das ist wirklich
Als wäre so ein Abziehbild quasi
absolut,
dieser Regierung, ne?
absolut.
Oder so die Quintessenz. Ja, das ist. Es macht ja jetzt auch, also wie er, nicht nur wie er die Frauen tötet, sondern auch wie er die toten Körper entsorgt. Das geht ja auch noch weiter in diesem Tonus. Also der hüllt die in einen Teppich ein oder in so ein schwarzes Tuch und der schmeißt die dann einfach irgendwo am Stadtrand wie ein Stück Müll. Von seinem Motorrad runter, der macht sich noch nicht mal Mühe, die Leiche zu verstecken oder ne, zu vergraben, weil er eigentlich ja auch will, dass die Leichen gefunden werden und die Medien darüber berichten. Also das ist ihm ja total wichtig. Er kontaktiert die Medien ja auch mehrfach selbst, um die darauf aufmerksam zu machen, wo eine Leiche liegt. Aber trotzdem ist ja Mord eigentlich der absolute Widerspruch zu seiner eigenen, also zu seinen eigenen religiösen Prinzipien, ne? Also er verstößt mit Mord gegen die grundlegendsten islamischen Gesetze. Oder siehst du das anders?
Naja, der sieht die Frauen ja nicht als Menschen, ne? Also. Und ehrlich gesagt, das Regime mordet jeden Tag. Das ist, also ich wirklich, ich wiederhole mich. Also das Regime tötet Frauen, Kinder. Es gab neulich erst vor einem Monat oder was einen Amnesty International Bericht zu Folter- und Vergewaltigungsmethoden. Da wird dir schlecht, was mit Teenagern, mit Kindern passiert aktuell in Folterlagern und Gefängnissen im Iran. Das ist einfach wirklich. Deswegen, also ich wiederhole mich, der ist, wie du gerade sagtest, ein Abziehbild dieses Regimes. Und das vor 20 Jahren schon und was es bis heute und vor 40 Jahren schon passiert ist und bis heute passiert ist. Also wenn man weiß, dass, also ich glaube, Kinder oder Frauen und Mädchen sind ab 9 Jahren, meine ich, strafmündig im Iran. Jungs, glaube ich, 13, 14, 15, irgendwie sowas. Die werden, selbst Iran hat die Menschenrechtskonvention unterschrieben, nicht mehr Minderjährige hinzurichten. Da geben die auch einen Scheiß drauf. Die vergewaltigen Jungfrauen vorher, damit sie die auch hinrichten können, weil man kann ja keine, also weil eine Jungfrau würde ja sonst ins Paradies kommen. Also das ist eine so abgefuckte Doppelmoral, die dieses Regime seit Jahrzehnten führt und ein auf Unsexualität macht und verhüll dich und trotzdem die dreckigsten, also ich werde schon wieder so total emotional, aber wirklich die mieses Machenschaften vor sich hertreiben. Also das ist, also von daher, für mich ist der Typ, so Hanoi, so klar fest an diesem Regime gekoppelt, dass man gar nicht so tun kann und sagt, oh, mon Dieu, wie kann jemand so eine Tat begehen in einem Rechtsstaat? Es ist kein Rechtsstaat. Es ist, ja.
Aber du sagtest ja auch gerade Doppelmoral und genau das ist jetzt ja eigentlich auch der Punkt, dass ne, er stellt die Morde so dar, als würde er das machen, um die Straßen vor Sittenverfall zu bewahren. Aber bei der Untersuchung der Leichen kommt jetzt ja raus, dass er unangemessenen sexuellen Kontakt mit den meisten der Frauen hatte, bevor er sie erwürgt hat.
Ich finde es auch noch sehr bezeichnend, dass der auf seinem Motorrad unterwegs ist, wie also die sogenannte Sittenpolizei, ne, die es ja offiziell erst seit 2005 gibt, aber trotzdem auch vorher schon natürlich patrouillierten Polizisten oder wie auch immer man die nennen möchte, Sittenwächter, I don't know. Die tun das ja auch alle. Also es ist ja nicht, also und die sind übrigens auf Motorrädern unterwegs. Deswegen, das ist ja dieses Bild, das mich auch sowieso daran erinnert. Das kann jeder. Du kannst morgen hingehen, auch als Frau, und sagen, hallo, ich möchte gerne euch unterstützen, kann ich irgendwie Sittenwächterrollen eintreten? Dina Mahsa Amini, die getötet wurde durch die Hand von regimetreuen Sittenpolizisten und Polizistinnen, das passierte im Übrigen auch durch weibliche Sittenwächterinnen. Das hatte ich glaube, es war die BBC rausgebracht, einen Investigativbericht, in dem es hieß, Monate, ich glaube 6 Monate nach ihrem Tod, die ist ja im September getötet worden, kam dieser Bericht raus, in dem rekonstruiert wurde, aufgrund von Zeuginnenaussagen, die auch in diesem Van waren, in dem sie verschleppt wurde, dass es Frauen waren, die sie niedergeklüppelt haben. Also das heißt, du kannst krass, das machen, du kannst hingehen und sagen, ich möchte gerne für euch arbeiten, genießt das, hast Geld, wirst irgendwie bevorzugt in irgendwelchen Bereichen sozialen Lebens und kannst es tun. Ja? Also der hätte das wahrscheinlich sogar offiziell machen können. Also weißt du? Also von daher, dass diese Doppelmoral und diese Verlogenheit und Krankhaftigkeit dieses Mannes zieht sich durch ein gesamtes Regime, das bis dahin damals über 20 Jahre bereits existierte. Ich erinnere mich, ich habe mal in Frankreich studiert und da war ein Iraner aus dem Iran, der da auch irgendwie seinen Postdoc gemacht hatte und ich weiß ja, ich habe Archäologie studiert und dann sagte er zu mir irgendwie, ach Sahar, komm doch nach Teheran und arbeite da im Museum, die Frauen arbeiten, das war 2007 oder 2008, glaube ich, als ich da studiert habe und dann war der so, komm doch in Teheran im Museum und Archäologie und so ist im Iran eh voll toll, mach das doch. Und dann war ich so, hey, nee, ich gehe doch nicht in ein Land, wo Frauen absolut keine Rechte haben und eine Diktatur und mach da High Life, das funktioniert für mich nicht. Und er war wirklich kein regimetreuer Mensch, wirklich nicht. Und er sagte dann, ach Sahar, so schlimm ist das gar nicht. Wenn jetzt im Sommer es wieder warm wird dann und die Frauen so ein bisschen nachlässiger mit ihren Kopftüchern vielleicht umgehen, dann kommen die Sittenwächter und hauen die mal eine Woche irgendwie oder knüppeln die so ein bisschen und dann ist aber auch wieder Ruhe im Karton und dann ist auch wieder gut. Und dann war ich so, Digi, Alter, eine Stunde, ein Schlag, eine Minute würde mir langen. Und er war wirklich ein total netter Typ, der war wirklich, 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 da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, niemand, der irgendwie regimetreu war, ganz im Gegenteil. Aber er ist so groß geworden, er sieht nichts anderes in diesem Land seit und eben damals dann fast 30 Jahren.
Dass er sich trotzdem ein Stück weit, ja, dran gewöhnt hat. Ja,
absolut.
Ne? Weil, ja. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn jetzt zu mir jemand, also wenn jemand mich schlagen würde dafür, dass ich nichts auf dem Kopf trage. Also das ist ja total absurd eigentlich, die Vorstellung.
Nicht nur, dass du nichts auf dem Kopf hast, sondern dass da die 3 Haarsträhnen rausgucken.
Ja, das ist unfassbar.
Ja.
Aber genau, also diesen Selbstbetrug, ich glaube, das haben wir jetzt ja ganz, ganz ausführlich geschildert. Und diesen Selbstbetrug betreibt er genau nach demselben Muster jetzt auch bei den 15 weiteren Morden, die er alle in seinem Haus begeht. Das finde ich auch krass. Und er bringt ja seine Frau und die Kinder vorher immer zum Schwiegervater und holt sie auch erst wieder ab, wenn er mit allem fertig ist. Also auch da, ne, dass die Frau halt dadurch, dass sie selber wahrscheinlich gar kein Auto fahren kann, dass sie ihn auch gar nicht erwischen könnte, weil sie nicht von alleine nach Hause kommt. Also das spielt ihm natürlich sehr in die Karten. Aber die Familie wird später sagen, dass er sich halt in dieser Zeit, wo die Morde stattfinden, das ist ja ungefähr ein Jahr, dass er sich überhaupt nicht anders benommen hat als sonst. Und dass halt alles wirkte wie immer. Das finde ich irgendwie auch krass, weil man sich das nicht vorstellen kann, wenn jemand in einem Jahr 16 Frauen tötet, dass man, ne, das einfach nicht merkt. Aber ja, wahrscheinlich, wenn sie es gemerkt hätten, wäre es jetzt ja auch eigentlich gar nicht schlimm gewesen, weil später stellt sich heraus, dass sie da auch nichts gegen haben. Said hat aber jetzt schon bald das Gefühl, nicht mehr schlafen zu können, ohne einen Mord zu begehen. Also das, das ist bei Serienmord ein relativ verbreitetes Phänomen, dass es so eine Phase gibt, in der die Täter regelrecht süchtig nach dem Töten auch werden. Also er würde am liebsten jeden Tag einen Mord begehen, aber er hat trotzdem auch Angst, dass er erwischt wird. Also er ermahnt sich zur Vorsicht und versucht deswegen halt nur alle paar Wochen ein Verbrechen zu begehen. Er fährt sogar öfters mit seinem Motorrad zum Gefängnis von Mashhad und umkreist dieses Gefängnis so als Mahnung an sich selbst, damit er sich vorstellen könnte, wie es wäre, da eingesperrt zu sein. Das ist irgendwie auch völlig obskur. Auf der anderen Seite tut er aber auch relativ viel dafür, entdeckt zu werden, weil er sich nach Anerkennung für seine Taten halt sehnt. Und so verschlägt es ihn auch immer wieder zu den Orten, wo er die Leichen abgelegt hat. Also da, das sieht man auch im Film und das ist auch in Wirklichkeit so gewesen, dass er den Ermittlern vor Ort teilweise so richtig dreiste Fragen auch stellt, sodass die ihn also eigentlich von Anfang an als Verdächtigen auf dem Zettel haben müssten, weil das ja super auffällig ist, wenn jemand an mehreren Tatorten auftaucht und dann so richtig freche Fragen stellt. Also, naja. Aber trotz der Aufmerksamkeit, die die Morde in der Presse auf sich ziehen, scheint es halt so, dass die Polizei Mühe hat, diesen Täter zu finden. Und es ist halt so ein bisschen die Frage, ich weiß, Haha, du hast da auf jeden Fall eine sehr eindeutige Meinung zu. Es gibt die Theorie, dass die Polizei es nicht besonders dringend hatte, den Täter zu finden, ne, weil er quasi in ihrem Sinne ein Stück weit gehandelt hat. Aber das lässt sich natürlich nicht belegen in dem Sinne.
Nee, und ich meine, wer sind diese Menschen, die er tötet? Das ist auch im Auge des Regimes oder der Revolutionsgarden oder der Staatsführung, was auch gleichzeitig Revolutionsgarden sowieso auch sind, das ist ja der letzte Abschaum in deren Augen. Frauen sind seit 1979 entmenschlicht, haben keinerlei Rechte mehr. Es wurde ab der Revolution in einer Zeitung quasi aufgelistet, was jetzt die Rechte der Frauen sind, beziehungsweise eben nicht mehr sind, was sie nicht mehr dürfen. Das haben wir jetzt im Zuge der letzten acht Monate, der Protestbewegung immer wieder zitieren gehört, dass das Recht der Frau vor Gericht, also die Aussage einer Frau vor Gericht, halb so viel wert ist wie die eines Mannes, dass du nichts über die Zustimmung deines Mannes machen kannst. Also dieses Ganze, was man überall lesen und runterbetet mittlerweile. Und es ist einfach, wenn wir heute sehen, dass die hundertfach, tausendfach an Mädchenschulen vor allem Giftgasanschläge verübt werden. Und das Regime hat heute die angeblich die super tollste Hightech-Technik, um irgendwie Gesichter zu erkennen, um wenn die keine Kopftücher tragen, um sie irgendwie zur Rechenschaft zu ziehen, sind aber nicht in der Lage, Täter zu finden, die die Giftgasanschläge an hunderten Schulen verüben. Da liegt die Vermutung sehr, sehr nahe, dass die auch einen Scheiß darauf geben. Und nochmal, was ich vorhin meinte, der erinnert mich so an Basij-Milizen auf den Motorrädern. Das ist eben, also es gibt im Film eine Szene, wo die Journalistin im Film, also im Spielfilm, ne, gibt es eine Szene, wo die Journalistin im Film sagt, mit der Mutter einer getöteten Prostituierten, ich glaube, es ist die Mutter einer getöteten Prostituierten spricht, und sie sagt, das interessiert die doch nicht. Der hat doch nur den Dreck weggemacht, den die sonst selber wegmachen würden. Und das ist eben exakt der Punkt. Also ich glaube never ever, dass die Polizei denkt, ach Mist, wir haben jetzt wirklich Sherlock Holmes-mäßig alles irgendwie versucht, haben es leider nicht geschafft, das interessiert die nicht, und ganz im Gegenteil wahrscheinlich, ehrlich gesagt, ne. Befürworten das wahrscheinlich noch.
Das legen ja auch so ein bisschen dann die Fotos seiner Verhaftung nahe. Also er wird am 27. Juli 2001 dann verhaftet und abgeführt in Handschellen. Und da gibt es Fotos von, die man in der Doku sehen kann, über die wir jetzt gleich auch sprechen. Und das sieht halt aus, finde ich, wie so eine Gruppe Männer, die gerade unterwegs ist in die Kneipe. Also die lachen halt alle so voll und die stehen so richtig stolz um ihn rum. Also es ist einfach nur, dass das Polizisten sind, ist unfassbar. Also und er sieht halt auch überhaupt nicht verärgert oder wütend aus auf den Bildern, sondern so voll aufgeregt und stolz, so nach dem Motto, jetzt wird die Welt endlich erfahren, was ich getan habe.
Ja, und der muss sich ja auch denken, der ist der größte Held.
Ja.
Ich meine, weil ehrlicherweise, er macht ja genau das, was sein Staat macht. Also da muss doch eigentlich denken, ich muss doch voll gefeiert werden, oder?
Ja, genau.
Also.
Und das ist jetzt halt so ein bisschen, finde ich, die Frage, weil es ist ja wirklich so, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die diese Taten halt krass befürworten und ihn jetzt wirklich als eine Art Volksheld sehen. Dazu zähle ich auch seine Familie, also insbesondere seine Frau und seinen Sohn, die ja stolz verkünden, dass er nichts Falsches getan hat. Und seine Frau sagt ja sogar sowas wie, also sie ist, glaube ich, halt traurig, weil er im Gefängnis ist, aber trotzdem stolz auf das, was er gemacht hat und sagt dann so, warum musste der wieder den Held spielen?
Ja.
Das ist so krass einfach. Und sein Sohn deutet ja sogar an, die Arbeit seines Vaters halt zu übernehmen, falls er halt nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommt.
Man muss dazu sagen, der Sohn ist zu dem Zeitpunkt, wie alt ist der da? 10, 11, 12?
Ich wollte gerade sagen, also, höchstens. Also würde auch denken, irgendwas zwischen 9 und 12. Ja. Also, aber es gibt ja trotzdem auch viele Menschen in der Gesellschaft, die die Sexarbeiterin ebenfalls für korrupt halten, ne? Aber trotzdem der Meinung sind, dass die Taten von Hanai die schlimmere Sünde sind, weil es halt Mord ist. Und weißt du, das ist für mich jetzt super schwierig irgendwie einzuschätzen und das Problem kriegen wir auch, wenn wir uns Holy Spider angucken. Ist das nur eine Minderheit gewesen, die ihn abgefeiert hat und die waren aber halt besonders laut, während die Mehrheit der Gesellschaft eigentlich sich gedacht hat, ja, ist jetzt um die Frauen nicht so schlimm, aber gut finden wir es trotzdem nicht. Also
ich glaube, das kann, also ich kann das nicht sagen. Ich kenne mich nicht so aus, wie die Gesellschaft im Iran vor 20 Jahren war. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass die das befürwortet haben, dass er diese Taten gemacht hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Also bestimmt gibt es Leute, natürlich. Also es wäre auch, glaube ich, naiv zu glauben, dass, ich weiß nicht, wie viele Einwohner es damals gab, aber dass von heute über 80 Millionen Menschen im Land alle total freiheitlich denken oder wie auch immer. Aber ich halte das nicht für die Mehrheit, ehrlich gesagt. Ich würde das heute anders sagen. Also was die, wenn es um heutige Zeit geht, würde ich das anders sagen, weil einfach die Demografie quasi im Iran so, und das kann ich eben nicht 100% sagen, wie es vor 20 Jahren war und wie schnell sich sowas entwickelt, aber heute sind die große Mehrheit der Bevölkerung ist unter 20 Jahre, also unter 30, ne? Also ich glaube 70% oder so ist unter 30 Jahre alt, sind alles Menschen, die nach der Revolution geboren sind. Das ist die Generation Z, die auch, wenn man sagt Gen Z, ne? Ich bin Boomer. Die Gen Z, die, die diese Protestbewegung im letzten Jahr wirklich vorangetrieben hat, die alle mit TikTok groß geworden sind und so. Also die, bei denen würde ich beide Hände ins Feuer dafür geben, dass das die allergrößte Mehrheit ist. Weil damals weiß ich nicht, ich hatte neulich mal einen iranischen Uber-Fahrer. Und der erzählte mir irgendwie, wie das, der auch nicht mehr glaubt, dass das Regime, also der fährt auch manchmal in den Iran und so, und der würde nicht, der glaubt nicht, dass das Regime sich halten kann. Das glauben wir sowieso die allermeisten von uns nicht mehr. Aber er meinte, der war auch damals, und ich glaube, der war so in meinem Alter, vielleicht ein bisschen älter, also ich denke, was um die 40. Und er meinte, dass damals waren die auch unzufrieden, aber die hätten nie was gesagt. Und die hätten das nicht so in diesem Ausmaß gemacht. Und er meinte, diese jungen Leute kriegst du nicht mehr eingezäumt. So. Und das, da spielt das Internet, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle. Ja. Und das war, glaube ich, Anfang der 2000er ein bisschen noch mal lower als heute natürlich.
Ja.
Ne?
Ja. Aber man, also ne, in der Doku, da werden ja Menschen von beiden Seiten, sage ich jetzt mal, gezeigt. Und da gibt es ja auch zwei ältere Herren, die da interviewt werden, die halt beide auch streng gläubig sind und sagen, mit Sicherheit gab es irgendwie einen Grund, warum er das gemacht hat, aber wir verurteilen die Taten mehr als die Sexarbeit der Frauen.
Ja, aber ich hatte ich hatte den Eindruck, vielleicht wollten andere auch nicht reden, weil vor Kamera, weil die Angst hatten, was gegen das Regime zu sagen, und dann sind das eher diese O-Töne.
Aber ne, das erinnerst du dich an die Szene, wo der Bruder von ihm in diese Läden reingeht und die da so diese Geschäftsleute interviewen, da ist doch dann einer, der lacht und dabei sagt, ja, der hat das Richtige gemacht, der hätte weitermachen sollen. Und dann, da steht so richtig so eine Traube von Männern drumherum und die lachen so ekelhaft. Also
ja, total, aber ich glaube, das ist, also ich glaube, also auch ich, also der Mann, der sagt, er findet, der sollte die Todesstrafe kriegen, ne? Also ich habe das Gefühl gehabt, bei allen O-Tönen, auch die quasi pro Bestrafung waren, habe ich gedacht, ja okay, aber so richtig skandalös findest du es jetzt auch nicht, was passiert ist. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass das so jetzt waren so, wie konnte er das, das ist unmenschlich, das ist gegen Recht von allen, sondern das war alles so, ja, war jetzt ein Fehler, der sagt das ja auch, Menschen machen Fehler,
ja.
Naja, und jetzt hat er einen Fehler gemacht, naja, und nach der Scharia muss er dann halt jetzt hingerichtet werden, Auge um Auge, ja. So. Aber unterm Strich war mein Eindruck nicht, ah ja, die sind richtig dagegen, sondern, und da weiß ich aber nicht, ob da auch einfach nur diese Stimmen zu Wort kamen, weil andere sich nicht getraut haben, was zu
Ja,
sagen mit ihrem Gesicht in die Kamera. Ne? Das kann natürlich auch sein, das weiß
das
ich
kann
nicht.
auch sein, das stimmt. Oder dass die halt auch so gemäßigt quasi geantwortet haben
Genau, ja.
gegen ihn. Man kann aber auf jeden Fall sagen, also Hanai ist jetzt ja im Gefängnis und er fühlt sich da schon auch als kleine Berühmtheit und spricht, wann immer man es ihm erlaubt, mit Reportern. Und ja, der stellt für die ja sogar nach, wie er diese Frauen getötet hat. Ne? Also in so einem, es ist auch wirklich unmöglich. Die Frage, ob er Gewissensbisse habe, verneint er natürlich weiterhin vehement und er bittet außerdem darum, und das finde ich wirklich, das ist so krank, er bittet darum, nicht als Mörder, sondern als Anti-Straßenfrauen-Aktivist bezeichnet zu werden. Damit können er sich jetzt viel besser identifizieren. Also es ist halt unfassbar, ne?
Ja, das sagt er doch auch an einer Stelle, dass ihn das am meisten geärgert hat, dass
Ja.
der Killer genannt, also
Ja.
Mörder genannt wird.
Ja.
Ratel auf Persisch, sagt er.
Ja.
Es wäre das Schlimmste, dass ich als Ratel genannt werde. Und ich denke mir so, Digi, das bist du. Also, I don't know, was deine Definition davon ist. Aber das ist wirklich der, ja, das zeigt einfach, wie komplett fanatisch der ist.
Voll. Der lebt echt in einer ganz anderen Welt in seinem Kopf. Aber ne, es erfolgt jetzt trotzdem kurz darauf die offizielle Anklage wegen Mordes. Und seine Verteidigungsstrategie vor Gericht ist es, die Opfer eigentlich weiter zu entmenschlichen, indem er sagt, jede Frau, die er umgebracht hat, sei eine Verschwendung von Blut gewesen. Und für die Beendigung dieses unwerten Lebens könnte man ihn demnach nicht bestrafen. Diese Argumente, die halt alle in die Richtung zielen, ne, dass er nur religiöse Aufgaben quasi erfüllt hat, werden aber vom Richter zurückgewiesen und wird halt gesagt, Mord ist ein Verbrechen und eine Sünde im islamischen Recht und deswegen bekommt er die Todesstrafe für diese Verbrechen. Aber Said Hanai glaubt bis zuletzt eigentlich, dass einer seiner Unterstützer ihm vor der Hinrichtung noch zur Rettung eilen würde. Aber das passiert nicht und er stirbt am 8. April 2002 durch den Strang. Also er wurde für seine Taten bestraft, aber man muss halt auch sagen, mit seinem Tod verbessert sich jetzt ja die Situation und die Zukunftsperspektive der Frauen in der Stadt oder im ganzen Land nicht. Und es bleibt halt auch die bittere Erkenntnis, dass sich nach diesen Taten niemand für die verstorbenen Frauen und ihre Familien interessiert, ne?
Ich würde gerne noch mal was zu diesen Gerichtsverhandlungen sagen. Also, weil ich,
Ja.
ehrlich gesagt, ich war sowohl beim Spielfilm als auch bei der Doku. Meine größte Verwunderung war, also weil, ne, da hatten wir eingangs drüber gesprochen, hat dich das schockiert oder so?
Ja.
Oder hat mich alles null schockiert, ehrlich gesagt? Oder ich fand alles sehr erwartbar. Meine größte Verwunderung war, ach krass, dass der verurteilt wird. Das hätte ich aber nicht gedacht. So, das war eher so, ich dachte, naja, der macht ja genau das, was die selbst machen. So, again, again, again. Ich wiederhole mich. Und dann habe ich aber mich gefragt, auch was diese Gerichtsverhandlungen angeht, dass man, das wird damals genauso gewesen sein wie heute. Das sind Schauprozesse. Es gibt im Iran keine rechtmäßige Gerichtsverhandlung. Das ist einfach nicht vorhanden. Das sind inszenierte Schauspiele. Das hatten wir im letzten Jahr gesehen, wie wirklich es rauskam und man Fotos gesehen hatte, wie wirklich Schauspieler da irgendwie stehen und irgendeinen Quatsch machen. Also da ist der eine, der hatte da seinen Turban auf dem Kopf, war der Richter und im nächsten Bild war der ohne Turban und war irgendwie Zeuge oder irgendwie sowas. Ja, also das ist wirklich Kasper-Theater Deluxe.
Krass.
Und das ist, es gibt kein Recht, auch kein Recht auf Verteidigung oder sowas. Ja, also von daher, ich habe mich gefragt, warum wurde der eigentlich verurteilt? Kann natürlich sein, dass man das trotzdem einfach macht, weil der einen Mord begangen hat. I don't know. Ich habe mich sehr daran erinnert gefühlt an meine Freundin Mariam Klaren, die deren Mutter seit 2,5 Jahren in Iran, in Evin, im Gefängnis sitzt. Eine deutsche Staatsbürgerin aus Köln auch, Nahi Tarawi. Als sie inhaftiert wurde, wegen Blödsinn und wegen gar kein Vergehen, also wegen Lügen einfach durch das Regime, hat Mariam sich sehr schnell entgegen auch dem Ratschlag des Auswärtigen Amts dazu entschieden, laut zu sein und das Ganze öffentlich zu machen. Und es kam dann irgendwann und Nahid Tarawi wurde festgenommen in einer Gruppe von 7 Leuten oder sowas. Und als diese Gruppe vor Gericht dann stand, hat der Richter gesagt: Ach, hier ist ja meine berühmte Angeklagte. Deine Tochter macht ganz schön viel Lärm da draußen. Alle Augen sind auf mein Gericht gerichtet. Und das ist eine Sache, und das fand ich immer sehr spannend, wenn Mariam das erzählt hat, weil das ist eine Sache, die wirklich relevant ist. Das ist auch der Grund, warum wir immer wieder sagen, seid laut und seid für die Leute eine Stimme und so und macht das öffentlich, weil das einen Effekt hat auf die vermeintliche Rechtsprechung im Iran oder auf die Behandlung in Gefängnissen oder auf die Todesstrafe
Weil
im
die das
Worst Case.
mitbekommen, ne? Und man den Druck quasi
Genau.
erhöht auf die.
Genau. Also es hat 40 Jahre lang hat das Regime so getan, als wären die netten, lieben politischen Partner in vor allem Deutschlands und der EU. Ich habe neulich hatte, es gibt so ein iranisches Sprichwort, so Gardane to catch me, Kuni. Das heißt so, du machst deinen Hals krumm. Und da hatte, ich glaube, Daniel Ichanipour, das war das auch ein Politiker in Deutschland, ich glaube aus Hamburg, der immer so Insta-Lives macht und so und auch sehr aktiv ist in der ganzen aktuellen Bewegung. Und da ging es eben um diese Blendung durch die Iraner. Und er meinte dann, geil, dann ist schon ein Catch me, Conan. Und die machen dann immer so, und das ist wahr. Also das ist, die sind immer nett. Die sind nach außen, tun die so, ja, hallo, hallo, ne? Sind die größten Verbrecher auf der Welt. Und das ist diese mediale Aufmerksamkeit dahin zu legen und so, die zu enthüllen, dieses Two-Face von diesen Leuten. Von daher, also es war bei mir echt wirklich eine große Überraschung eher, dass das passiert ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch vielleicht mit diesem Medienecho oder der Aufmerksamkeit zu tun hatte, dass es damals vielleicht gab, ne?
Ja, und also vielleicht hat es zusätzlich dann auch noch was damit zu tun, gerade weil der ja diese Argumentation hatte, ne, dass die Verschwendung des Blutes waren. Da erinnerst du dich, in der Doku sitzt doch dann auch einer, ich glaube, ein Ermittler von der Polizei und sagt so, aber wer ist er, dass er das entscheidet? Also ich glaube, es geht da wahrscheinlich auch so ein bisschen darum, dass man befürchtet, wenn das jetzt auf einmal jeder selber entscheiden darf, dass dann da alle Leute anfangen zu morden und ne? Also vielleicht ist es auch so ein Machtding, dass man sagt, du hast es nicht zu entscheiden, wir entscheiden, wer, keine
Wenn du
Ahnung.
mitentscheiden willst, dann komm doch zu uns. Und wer
Ja.
passiert, schön, kannst du gerne mitentscheiden. So nach dem Motto. Ja, I don't
Genau.
know. Ja.
Ja.
Du, das ist auch nur Mutmaßung. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach Mord, egal an wen im Iran angeblich geahndet wird. Aber naja, ich habe bei allem, was das Regime macht, meine Zweifel.
Ja, zu Recht. genau, wir kommen jetzt nochmal zu der Doku zurück. Die haben wir uns ja beide angeschaut. Nennt sich And Along Came a Spider aus dem Jahr 2003. Und hier interviewt der Regisseur Maziar Bahari. Ja, gerne einhaken. Okay. zusammen mit der Enthüllungsjournalistin Roya Karimi und die interviewen den Täter im Gefängnis. Und das ist, finde ich, sehr, ja, sehr krass, sich das anzusehen, weil sie halt mit extremer Nahaufnahme auf seinem Gesicht drauf sind und er halt echt so eine, also ich finde, er wirkt so unerschütterlich in dem, was er sich da aufgebaut hat und er lacht halt auch voll viel und man merkt, wie stolz er auf seine Taten ist. Also ich hatte da echt manchmal das Gefühl, boah, ich muss es ausmachen, weil ich wirklich in den Bildschirm reinspringen wollte, weil ich so angewidert von dieser Selbstgefälligkeit war. Also ich fand es echt krass.
Ja, welcome to daily life in Iran, würde ich sagen.
Boah. Und ja, er interviewt nicht nur den Täter, sondern halt auch seine Familie, die in ihm alle ja auch den rechtschaffenen Märtyrer jetzt sehen wollen. Und da habe ich auch noch mal drüber nachgedacht, wahrscheinlich ja nicht nur wollen, sondern irgendwie auch müssen, weil wenn sie das nicht tun würden, würde ja auch ihr ganzes Konstrukt,
Ja,
ihre
voll.
ganze Welt gar nicht mehr funktionieren, ne? Aber es wird halt auch eine Prostituierte interviewt, die von ihrem schrecklichen Leben voller Gewalt und Misshandlungen erzählt und Angehörige von zwei der Opfer. Und ich finde, die Doku ist genau deshalb auch so, ja, intensiv, weil hier auch mehr über die getöteten Frauen irgendwie wir erfahren, nämlich zum Beispiel, aus welchen Gründen sie in die Prostitution geraten sind, ne? Ich meine, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, wenn man keinen Bezug ansonsten groß zum Thema Iran hat, ne, man weiß das ja nicht, was für ein Elend da herrscht teilweise und wie krass das ist, was Frauen da ihr Leben lang erdulden. Also ich wusste das nicht in dem Ausmaß. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Vater von einer getöteten Frau, der erzählt, wie er seine 10-jährige Tochter damals zur Heirat abgegeben hat. Und der Mann, sie und die, ich glaube, 6 gemeinsamen Kinder dann 10 Jahre später auf die Straße gesetzt hat für eine andere Frau. Und was soll diese Frau machen? Also alleine mit 6 Kindern ist ja nicht so, dass sie dann sagt, okay, dann ich fange jetzt ein Studium an. Oder
Naja, und du bekommst im Zweifel die Kinder nicht, ne? Also du bekommst als Frau nicht die Kinder. Also du, wenn du dich trennst, was schon eh Quatsch ist, weil du musst den Mann fragen, ob du dich trennen darfst, und dann auch nur ein bisschen an deinen Kindern hängst, dann machst du es nicht, weil deine Kinder dann in seine Hände geraten.
Und ne, also im Prinzip parallel zu dieser Geschichte, wo wir jetzt erfahren, wie eine Frau halt völlig ohne ihr eigenes Mitverschulden in diese Situation gerät, dass sie sich prostituieren muss. Parallel dazu hören wir dann, wie der Täter über diese Frauen spricht und sie mit Ratten und Kakerlaken vergleicht, also und ihnen jegliche Menschlichkeit abspricht. Ich finde das echt, das ist in der Doku halt sehr krass so gegenübergestellt immer. Und das macht der Film auch mit den Bildern von den toten Frauen. Also wir werden immer wieder mit diesen Bildern der Leichen konfrontiert. Und da muss ich echt sagen, also ich finde das eigentlich ein absolutes No-Go, Bilder von Leichen so zu zeigen. Und die sind auch unverpixelt, ne? Aber ich habe den Eindruck, dass es hier ja nicht an dieser Sensationslust entsteht, wie das häufig der Fall ist, sondern dass das halt wirklich dramaturgisch irgendwie begründet ist. Also, dass es diese Gegenüberstellung ist. Wir hören zum Beispiel, wie der Bruder von Said Hanai sagt, die Frauen sind Abschaum und keine Menschen. Und dann Schnitt und wir sehen das Bild einer von diesen ermordeten Frauen quasi als Gegenbeweis zu dem, was er gesagt hat, ne?
Ja, mehr auf die 12 geht nicht, ne? Glaube
Nee.
ich. Aber
Trotzdem, glaube ich, wird man das heutzutage nicht mehr so machen, ne?
nee, nee. Also ich glaube, also ich bin relativ nervenfest, würde ich sagen. Also ich habe das ausgehalten. Ich glaube, es ist wirklich ein Unterschied zwischen uns beiden auch. Also ich meine, wir machen beides Filme, ne? Also wir kommen aus der Doku-Ecke, wir wissen, wie Film funktioniert. Und ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht, wie das vor 20 Jahren auch in Deutschland war oder so. Also als wir jetzt zusammen das letzte Mal einen gemeinsamen Podcast gemacht haben, da hatten wir auch Archivmaterial von
Genau, daran habe
erschossenen
ich auch gedacht.
Menschen. Die hatten, glaube ich, so eine kleine Plane drum, aber du hast trotzdem schon noch die Füße und alles gesehen von den
Genau.
Getöteten.
Und da wurde doch sogar gesagt, sogar den
Können wir nicht
Fuß
zeigen.
verpixeln.
Genau, können wir nicht zeigen. Also von daher, ich weiß nicht, wie das vor 20 Jahren auch hier war, hierzulande zum Beispiel, was mit ein bisschen schmerzfreier sein und Bilder zeigen, die tote Menschen zeigen oder Verletzte.
Doch,
Das
aber
wird sich.
erinnerst du dich an diese alten Medical Detective Dokus und so? Also diese RTL2-Dinger? Ich glaube, da hat man auf jeden Fall vor 20 Jahren Bilder von Leichen gezeigt, aber ich glaube ehrlicherweise nicht so Nahaufnahmen von einem Gesicht. Also ich glaube, das ist schon.
Also würde mich aber nicht wundern, wenn das passiert ist vor 20, 30 Jahren, ehrlicherweise. Aber in dem Fall, ehrlich gesagt, ich finde das okay. Also
Ja, genau.
ich finde das ehrlich gesagt, weißt du, wenn du sagst, du hast null Ahnung gehabt davon, also jetzt nicht du persönlich, sondern Menschen, die sich einfach nicht mit dem Iran auseinandergesetzt haben oder mit anderen Ländern, in denen Leid passiert. Also das gilt für mich dann für was weiß ich, Sudan oder sonst wo auf der Welt. Wenn du sagst, du hast es nicht gewusst, ey, dann guckst dir an, dann weißt du, was die Realität da ist. Und mich hat es vielleicht deswegen nicht so erschüttert aus einer moralischen oder so erschütternden Perspektive, weil ich das weiß das. Also es ist so, ich weiß, was da passiert seit Jahrzehnten. Und das ist mies, das zu sehen. Und ich habe, das hatten in meinem eigenen Podcast hatte ich mit eben mit Mariam, wo die ich gerade zitiert hatte, hatten wir so eine Folge. wo wir über diesen Amnesty International Bericht sprachen, von dem ich dir erzählt hatte. Ich habe es zu der Vorbereitung gelesen. Mir war speiübel. Ich habe wirklich in dem, ich wollte das auch nicht erzählen, was in dem Artikel geschrieben
Weil
wird. Ich
das so
wollte,
explizit ist.
ja, also wirklich, was diesen Kindern angetan wird, mit welchen Gerätschaften und so. Und ich wollte das erzählen, dass es diesen Bericht gibt, aber ich habe mich nicht getraut. Ich habe geheult am Tag vorher, wo ich es gelesen habe. Es hat mich wirklich fertig gemacht. Und Mariam hat es dann erzählt. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich so dachte, ne, sagt ihr das jetzt wirklich so explizit? Und dann dachte ich, nein, lass die Welt hören. Lass die
Ja,
Welt hören und sehen, was da passiert.
ohne Witz, das dachte ich gerade nämlich auch, als du so meintest, ne, wenn ich nichts davon gewusst habe, dann musste ich das vielleicht auch einmal in dieser Deutlichkeit sehen. Also man muss ja auch mal sagen, dass der Regisseur hat den Film ja nicht für das Publikum im Iran gemacht, ne? In erster Linie. Also vielleicht ist das damit dann auch noch mal mehr zu begründen, warum man das in dieser ganzen Drastik und Abscheulichkeit dann auch zeigen muss, ne? Ja.
Ja.
Also ich fand es in dem Fall tatsächlich auch in Ordnung, aber so oder so gibt es ja sehr viele Szenen in dieser Dokumentation, die einen halt so ja sehr fassungslos machen. Also ich weiß gar nicht, vielleicht führe ich das jetzt gar nicht so explizit hier aus, wie ich es wollte, damit ihr euch die Doku selber noch anschauen könnt. Ich glaube, viel davon haben wir nämlich jetzt auch schon erwähnt, wie zum Beispiel diese Mutter, die so eklig erzählt, wie sie ihre Kinder missbraucht hat, oder die Männer, die in dem Geschäft zusammenstehen und über diese Morde lachen und so. Es ist schon wirklich.
Oder der Sohn,
Oder der Sohn, genau. Und
der mit seiner Schwester zeigt, wie man das.
ja, genau, das wurde ja im Spielfilm leicht abgewandelt, ne?
Okay.
Ja. Dann haben wir ja auch noch die Geschichte von zwei Töchtern einer der getöteten Frauen. Die ist mir auch sehr nah gegangen. Also da erzählen zwei Kinder, wie sie ihre Mutter tagelang gesucht haben und sie dann schließlich im Leichenschauhaus gefunden haben. Und ne, wir wissen dann jetzt halt, die leben in bitterer Armut bei ihrer Tante. Die zeigen ihr Zimmer und das ist einfach leer. Und sind davon abhängig, dass der Bruder arbeiten geht, um halt ein bisschen Geld nach Hause zu bringen. Und das Krasse ist jetzt, finde ich, dass diese beiden Mädchen, die haben halt richtig große Träume. Also Sahar heißt eins von den Mädchen und die will Journalistin werden. Und die andere möchte Malerin werden.
Die andere möchte aber auch gerne den Killer töten.
Sie möchte sehr, ja, stimmt, sie sagt, sie möchte den gern selber töten. Das ist schon auch krass. Aber ich hatte halt so voll diesen Impuls, wenn man die Doku ne, schaut und man weiß, das ist jetzt 20 Jahre her, ich würde so gerne wissen, was aus den beiden geworden ist. Das war so der spontane Impuls. Und dann dachte ich so, vielleicht möchte ich es auch nicht wissen, weil es könnte auch sehr niederschmetternd sein, ne? Also, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt einfach ein gutes Leben hatten. Das.
Ja, es war für mich eine der schlimmsten Szenen, ehrlich gesagt. Also bei diesem ganzen, also das Morden und alles ist sowieso schon so beyond schlimm. Aber du siehst eben, was mit Menschen auch nach dem Tod von Menschen passiert, ne? Also wenn, und diese Sahar, die sagt, sie möchte gerne Journalistin werden, wie die weint ja auch, also die ist so stark. Die ist so stark und versucht, sich ihre Tränen so zurückzuhalten
Voll.
und redet über wie die ihre tote Mutter sucht.
Ja, und
Und
das Gesicht zittert auch die ganze Zeit so. Also man sieht so, dass sie sich voll krass kontrolliert.
total. Und die ist so stark, dass sie das überhaupt in der Lage ist, das zu machen. Wie alt war die? Ey, keine
Ja,
Ahnung, 12? Keine Ahnung. Ich
höchstens.
kann Kinderalter nicht schätzen, aber
Ich finde das auch schwer.
das ist wirklich, es hat mir wirklich, also mich so berührt, traurig gemacht, aber trotzdem fand ich sie sehr bewundernswert, muss ich sagen, wie stark die da irgendwie in diesem Alter ist. Und ich habe gedacht, so dieses, dass in dem Spielfilm, dazu kommen wir doch gleich jetzt, ne, dass in dem
Genau.
Spielfilm geht es ja um diese Journalistin, die diesen Fall aufdeckt, was ja nicht der Realität entspricht. Und ich hatte so das Gefühl, vielleicht wollen die FilmemacherInnen auch irgendwie dieser Sahar diese Hommage geben, dass es eine
Ah,
Frau
okay.
ist, die das irgendwie löst. Also
ja, wobei die, also die Journalistin in Holy Spider, die ist ja angelegt auf die Journalistin, die in der Doku auch zu sehen ist.
Total,
ne?
Total. Aber auf jeden Fall, genau. Aber gleichzeitig hat sie nicht diese tragende Rolle gehabt, die sie im Spielfilm hat.
Genau.
Ah, krass. Ja. Und ich dachte so, ah, it feels somehow. Also es kann irgendwie so sein, dass man so dachte, weil sie sagt ja, sie hat, also sie, diese Sahar, diese Tochter erklärt in der Dokumentation, dass sie mal so Berichte zusammengetragen hat und so und das dann so zusammengepuzzelt hat. Und ich dachte, ja, vielleicht ist es irgendwie so ein Ding auch für sie gewesen. I don't know, ist vielleicht auch meine Emotionalität, die da aus mir spricht. Aber es war wirklich, sie fand ich mit am beeindruckendsten, dieses Kind.
Voll.
Und man muss auch sagen, also wo wir gerade bei Journalisten sind, ne, also das ist ja auch ein Thema, das ja eine absolute Rolle spielt. Also auch, ne, das auch, und das war es damals genauso wie heute, was für ein Risiko du auch eingehst, journalistisch zu arbeiten. Also ja. Was, wir haben aktuell, weiß ich nicht, wie viele Journalistinnen in Haft in Iran, als ausschließlich fürs Berichten. Ja, also ich hatte ich habe mal vor vielen Jahren Kontakt zu Iranern gehabt, die geflohen waren hier nach der, 2009, nach der Grünen Welle, die Gefangenschaft waren nach diesen, nur weil sie berichtet haben. Mhm. Und aktuell sind die wohl bekanntesten Elahe Mohammadi und Niloufar Hamidi, das sind die beiden, die quasi diesen Fall von Jina Mahsa Amini September 22 darüber berichtet hatten oder berichten wollten und ziemlich schnell, also die eine hat das Foto geschossen von Jina Amini und die andere war auf der Beerdigung von ihr und beide wurden inhaftiert im September noch und sind bis heute im Gefängnis. Die waren in Kerçak im Gefängnis, jetzt wurden sie irgendwann vor 2 Wochen oder sowas nach Evin verlegt. Also journalistisch zu arbeiten im Iran ist sowieso eine sehr, sehr große Herausforderung, nicht im beruflichen Sinne des persönlichen Werdegangs, sondern wirklich was um
was das Leben angeht.
Was das Leben angeht, genau.
Krass. Was ich abschließend zur Doku gerne noch sagen würde, also mir ist da durch die Doku erstmal aufgefallen, wie wenig man in dem Fall eigentlich wirklich über diese getöteten Frauen weiß, ne? Also ich habe bei der Recherche wirklich von den meisten nur einen Vornamen gefunden, ein ungefähres Alter und es gibt so eine Fotokollage mit den schwarz-weißen Passfotos von den Frauen. Aber ansonsten findet man dazu nichts und ich finde, durch diese Doku kann man jetzt zumindest erahnen, ja, was diesen unschuldigen Frauen zugestoßen ist und welche Lücke sie halt auch in ihren Familien hinterlassen haben, ne?
Das ist total wichtig. Also das ist so wichtig, dass wir die Namen der Leute wissen, dass wir deren Geschichten wissen, weil diese Verbrechen einfach im Geheimen stattfinden.
Ja.
Es, in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, wurden tausende Menschen hingerichtet. Ich weiß nicht, wie viele tausend das waren, wo ich irgendwo mal gelesen hatte, dass die Henker quasi sagten, ey, wir sind müde, wir können nicht mehr hängen, also hinrichten, also hängen. Krass. Können wir die erschießen, weil jetzt physisch echt anstrengend geworden. Ja, also da hat niemand hingeschaut und das und vor 20 Jahren hat auch niemand hingeschaut, als das diesen Frauen passiert ist. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hingucken und die Namen nennen und aufmerksam machen, weil diese Geschichten, die in dieser Doku erzählt werden, gibt es noch und nöcher im Iran. Mhm. Und da musst du nicht mal nur in allergrößten Anführungsstrichen Prostituierte sein oder Sexarbeiterin, die von der Gesellschaft sowieso verächtet sind oder von den also von den religiös fanatischen Gesellschaftsmitgliedern verachtet sind, sondern das passiert jeden Tag.
Ja.
Ja. So.
Darum finde ich auch so ein bisschen die Frage, alles, was wir jetzt durch diese Doku eigentlich schon an Wut und Emotionen und Unverständnis und Traurigkeit empfinden, die große Frage, ob eine Interpretation dieses Falles als Spielfilm das überhaupt noch mal toppen kann. Also wir sprechen jetzt über Holy Spider. Und bevor wir da in den Talk gehen, falls ihr den Film noch unbefangen sehen wollt, müsstet ihr hier, glaube ich, dann eher aufhören, denn wir können den realen Fall und den Film natürlich nicht ohne Spoiler vergleichen. Aber im Prinzip ist halt der reale Fall auch schon ein großer Spoiler. Der Film ist aktuell leider nicht mehr im Kino, aber erscheint am 30.06. als Video on Demand oder auf Blu-ray und DVD. Genau, und im Prinzip Holy Spider erzählt uns also die Geschichte der Spinnenmorde in Mashhad, aber glücklicherweise, fand ich, tut er das nicht durch die Sicht des Täters, sondern aus einem weiblichen Blickwinkel. Und zwar durch die Journalistin Rahimi, die zu den Morden in Mashhad recherchiert. Hatte ich ja eben schon gesagt, ne, diese Figur basiert auf der Journalistin Karimi, also die Nachnamen nur ein bisschen abgeändert. Aber ne, die Figur im Spielfilm und die Handlung ist teilweise aus dramaturgischen Gründen, aber vielleicht ja auch, wie Saha eben geschildert hat, aus emotionalen Gründen fiktionalisiert worden. Aber durch sie erleben wir quasi von der ersten Minute an, wie eingeschränkt und bedroht man als Frau und dann auch noch als alleinreisende Frau in Mashhad ist. Ne? Also zum Beispiel direkt am Anfang, als sie im Hotel ankommt, wird sie ja ermahnt, ihre Haare ordentlich zu bedecken. Und sie kriegt ja auch erstmal eigentlich gar kein Zimmer, bis sie dann sagt, dass sie Journalistin ist. Ne? Also es ist irgendwie, finde ich schon so sehr, die Richtung schon vorgegeben mit dieser Szene am Anfang.
Ja, und das ist direkt die erste Szene, mit der du sofort schnallst, in welchem, mit was für einem
Ja.
System du es zu tun hast. Also
Ja.
das ist, glaube ich, das Besondere an dem Film, dass du von der ersten Sekunde bis zum Ende durch und durch das System präsentiert bekommst, in das, in dem alles spielt, ne?
Ja, ich finde, der Film ist generell sehr schonungslos, aber im positiven Sinne. Genau, und der Regisseur, das hatte ich ja eben schon angedeutet, das ist sein zweiter Langfilm. Der erste heißt Border, falls ihr auf, ja, ich würde mal sagen, fantasievoll bis verstörende Filme steht, würde ich euch den auch sehr empfehlen. Du kennst ihn nicht, Sahar, ne? Ja. Aber der Regisseur lebt mittlerweile in Skandinavien, aber ist im Iran geboren und aufgewachsen. Also ich glaube, er hat 2002 das Land verlassen, also hat während der Mordserie auch selbst noch im Iran gelebt, allerdings nicht in Mashhad. Und man sieht halt hier auch vom Filmteam und vor allem in der Riege der Darsteller sind sehr viele Exil-IranerInnen dabei. Also, weil für Menschen, die noch im Land leben, wäre das Risiko, in so einem systemkritischen Film mitzuspielen, ja gar nicht tragbar, ne?
Man muss dazu auch sagen, dass der, also das war jetzt im Zuge des Deutschen Filmpreises, wurde erwähnt, dass sehr viele nicht mal in den Abspann kamen,
Krass, ja.
aus Sicherheitsgründen. Also allerspätestens nach diesem Film kannst du sagen, ich komme nicht nochmal zurück. Also das ist Fakt, dass da sich keiner mehr hintrauen kann, ne?
Ja. Und er, also ne, der Film konnte natürlich auch nicht im Iran gedreht werden, obwohl es versucht wurde, ne? Also ich glaube, die haben da wirklich ein Drehbuch hingeschickt und haben dann über ein Jahr gewartet und aber weder eine Absage noch eine Zusage bekommen. Und dann wollten sie auf die Türkei ausweichen, das hat auch nicht geklappt. Und im Endeffekt haben sie dann in Jordanien gedreht. Für mich sieht das super authentisch aus, aber ich war halt auch selbst noch nie im Iran. Ist das aus deiner Sicht was, was dir aufgefallen ist, oder?
Ich war auch nicht im Iran, ich bin da nur geboren. Aber ich finde, im unmittelbaren Vergleich zur Dokumentation ist das ge gefühlt eins zu eins.
Ja, ne?
Also ja, also daher, also das glaube ich, ist wahrscheinlich das kleinste Problem gewesen bei der Produktion. Das wurde auch beim Filmpreis gesagt, der Film musste, die Dreharbeiten mussten 9-mal verschoben werden.
Wow.
Weil die immer wieder, also auch der Produzent erzählte das dann bei seiner Dankesrede, der war in Amman und hatte auf einmal Corona. Das war ja, wurde ja alles während Corona gemacht, ne? Und dann wurde da irgendwie, saß er 10 Tage im Hotel fest und so weiter. Und er war irgendwann so, okay, steht dieser Film einfach unter einem fucking schlechten Stern und dürfen wir das nicht drehen, weil es irgendwie so 8, 9 Mal verschoben wurde. Aber ja, gut, dass es geklappt hat und dass geproduziert wurde, der Film. Und ja, also ich finde, ich habe mich sehr. So stelle ich mir auch den Iran vor.
Ja,
Optisch
ja.
jedenfalls, ja.
Ja. Ich finde generell so visuell und handwerklich ist der Film halt echt richtig top, ne? Also die, ich weiß, bei der Darstellerleistung sind wir uns ja nicht so ganz einig. Also ich finde die Hauptdarstellerin, die die Journalistin spielt, mega, mega gut. Mir hat aber der Darsteller vom Täter nicht so richtig gut gefallen.
Ja, ich fand den fantastisch. Ich fand den sehr fantastisch. Und bei ihr muss man wieder sagen, sie waren die Casting-Redakteurin, ne? Sie war eigentlich die Casting, also die hat das Casting gemacht. Und kurz vor den Dreharbeiten hat die Schauspielerin abgesagt, dann doch aus Sorge.
Ach krass, okay, das wusste ich nicht.
Und dann ist sie eingestiegen. Boah, dann also alles nur, weil der Filmpreis war, ich alles drumherum gerade.
Dann finde ich es noch cooler, weil sie, also ich finde so, sie, diese Haltung, die ihre Rolle hat, ich finde, man merkt irgendwie, dass das ihre, dass das auch ihre persönliche Haltung ist. Ich finde, sie gibt da so viel Persönliches rein in die Rolle. Ja. Was ich auch sehr cool fand, war, dass der Film in Tradition dieser Doku, also ich finde, man sieht auch an sehr vielen Stellen, dass der Film die, die Doku zitiert auch, aber dass da halt sehr viel von übernommen wird. Mhm. Also der Film hat sich auch sehr bemüht, den Frauen und den potenziellen Opfern etwas mehr Background zu geben. Also ne, wir sehen ja die nicht nur an der Straße stehen, sondern wir sehen meistens auch, woher die kommen und wohin die abends gehen. Und wir sehen bei der einen Frau, dass die ihr Kind zu Hause hat. Und wir sehen ne, die eine, die, die Journalistin dann in diesem Imbiss trifft und so, von der wir dann noch erfahren, dass sie schwanger ist und so weiter. Also man kann das natürlich nur in einem begrenzten Ausmaß machen in so einer Erzählung. Aber es wird irgendwie so viel Background, wie irgendwie geht, diesen Frauen gegeben. Mhm. Ich mache das ja immer so, wenn ich einen realen Fall bespreche und die Verfilmung dazu, dass ich dann auch kurz einmal schaue, was aus dramaturgischen Gründen geändert wurde, weil das manchmal so ganz aussagekräftig sein kann. Aber ich würde sagen, hier kann man das relativ kurz fassen, weil das in erster Linie so Plotpoints sind, wie ne, zum Beispiel, dass die Journalistin hier selber den Lockvogel spielt, was halt nicht so gewesen ist, oder dass die Frau, die Ehefrau, den Mörder einmal fast während einer Tat erwischt. Mhm. Ne, das hat beides so nicht stattgefunden, aber das ist aus meiner Sicht legitim, sowas mit reinzunehmen, weil man ja hier irgendwie so ein bisschen Spannung irgendwie auch kreieren muss, vor allem, weil man ja von Anfang an schon den Täter kennt. Ne? Ist das ja auch nicht so, dass der Film dann so wie so ein Whodunit am Ende so einen Spannungsaufbau hat, dass man sagen kann, am Ende erfahren wir dann, wer der Täter ist. Also, dass die da dramaturgisch so ein bisschen was abändern mussten, kann ich ganz gut verstehen. Jetzt kommen wir auch zu der Szene, von der du ja vorhin schon mal gesprochen hast. Es werden aus der Doku diese Home-Videos nachgestellt von der Familie des Täters. Und wir sehen halt den Sohn im Interview, wie er sagt, dass er halt überlegt, die Taten seines Vaters fortzuführen, und er macht vor der Kamera, ja, gibt er quasi so eine, wie so ein Laientheater, macht er vor, wie sein Vater diese Frauen getötet hat in der Wohnung. Das sehen wir in der Doku auch, aber in dem Spielfilm haben wir jetzt den Unterschied, dass der Sohn halt auch noch die kleine Schwester dazu bittet und sie sich schon mal stellvertretend für die toten Frauen auf den Boden legen darf, und er spielt, dass er sie erwürgt. Und das, ich fand es ein, ja, es ist halt einfach nur, es ist eine krasse Metapher, ne? Aber im Endeffekt ist es ja genau das, worauf ihr Leben hinausläuft, ne? Sie ist jetzt noch ein kleines, unschuldiges Kind, aber solange dieses Regime an der Macht ist, wird sie immer unterdrückt werden. Mhm. Also ich fand es ein sehr passendes Abschlussbild von diesem Film.
Voll. Kann ich nichts zu sagen. Dazu noch sagen, das stimmt.
Gibt es denn von deiner Seite aus was du an dem Film kritisieren würdest?
Nee, ich fand den wirklich gut. Also darüber hatten wir vorhin ja schon gesprochen, über die Gewaltdarstellungen, die es in der Doku, also die getöteten Frauen, die in der Doku waren. Das wird in dem Film ja auch sehr explizit gezeigt. Mhm. Vielleicht hätte man das ein, zwei Mal weniger zeigen können, aber
Du meinst die Ermordung an den Frauen? Ja,
Mh,
also
aber ich.
das stand ja in vielen Kritiken auch, ne, die gesagt haben, also einer hat zum Beispiel gesagt, ich finde, die Frauen wurden hier ein zweites Mal umgebracht. Aber, also das stimmt schon, ne, die Kamera hält da ja auch richtig schonungslos drauf und die Taten sind mega schlimm anzusehen. Aber ich finde, es ist vergleichbar mit diesen Leichenfotos aus der Doku. Ich
Genau,
glaube,
ja.
man, damit die Realität nicht verloren geht, wenn man sowas dann alles offscreen irgendwie passieren lässt, ich glaube, man muss das so drastisch sehen. Und
Total,
ich
ja.
glaube, es zeigt, soll ja auch zeigen, wie dieser Täter auch mit jedem Mord weiter abstumpft, ne? Also auch das kommt noch mal dazu, finde ich.
Total, also ich erinnere mich, dass ich, also kleiner Exkurs, aber ich habe irgendwann, du bist ja auch, ne, du liebst ja Horrorfilme und machst ja nicht umsonst True Crime hier und ich habe, hab immer Horrorfilme gemocht und tue es auch immer noch. Ich bin irgendwann ausgestiegen bei Psycho-Thrillern. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, mir American Psycho anzugucken oder es fing, glaube ich, bei mir an bei Saw, das gesehen und habe gedacht, ich will mit diesem Scheißdreck nichts mehr zu tun haben. Und das lag vor allem daran, dass ich mich an das Buch American Psycho erinnert habe, wo die grausamsten
Ja,
Dinge geschildert
die
werden.
Ratte.
Und ich, genau, die Ratte. Und ich, das ist passiert in der Realität bei Frauen. Ich glaube, in den Kosovo-Kriegen
Boah.
oder sowas. Das hat mir jedenfalls jemand mal erzählt. Und ich habe irgendwann gedacht, ich möchte nichts mehr schauen, was einfach um die Ecke wahrhaftig gerade passieren kann auf der Welt. Entsprungen aus irgendeinem abgefuckten Psycho-Hirn, der sowas schreibt, so Psycho-Thriller-Hirn, der sowas schreibt. Das kann ich nicht an diesen Film anwenden, weil es einfach tatsächlich Realität ist. Und für mich ist es, ich verstehe die Änderungen, die du gerade ganz schön geschildert hast, die man eben für Dramaturgie und Spannungsbogen und so weiter auch nutzen muss und ändern muss für Spielfilme. Aber der Kern ist einfach wahr aus diesem Film und von mir aus muss man das zeigen, ehrlich gesagt. Also, wie gesagt, man hätte auch ein bisschen weniger zeigen können, aber ich habe mich nicht daran gestört. Also klar, es hat mich erschüttert und oh, du findest es furchtbar, aber ja Gott, da muss man dann vielleicht auch mal durch, wenn es ein echter Fall ist.
Ja, anders habe ich aber mit der Gewaltdarstellung an einer anderen Stelle irgendwie ein bisschen zu kämpfen gehabt, nämlich so paradox das jetzt klingt, aber man sieht ja die Hinrichtung des Täters samt Todeskampf. Und ich hatte irgendwie voll in diesem Moment so das Gefühl, weil ne, er stirbt ja quasi so, wie seine Opfer auch gestorben sind. Und ich dachte dann so, ja, soll ich das jetzt, also soll ich jetzt Genugtuung empfinden, dass der so stirbt? Ich hätte das irgendwie, glaube ich, viel effektiver gefunden, wie das in der Doku war, dass man, da sieht man ja auch am Ende die Leiche des Täters, aber halt nur, wie die Füße da runterbaumeln. Und dann,
Aber auch da, Laura, am Ende ist es Realität.
ja.
Die Leute werden heute öffentlich am Kran
Ja.
gehängt. Da war der ja sogar in irgendeinem Raum.
Ja.
Und da kommen Menschen hin und gucken sich das
Ja.
an. Und dann werden Bilder davon
Bei ihm
veröffentlicht.
haben sie es, bei
Das
dem echten
war,
Täter
ne?
haben sie es ja absichtlich so gemacht, damit der nicht weiter so, so einen Volksheldstatus bekommt, dass da jede Kamera und so verboten war und dann durfte nur einmal der Dokumentarfilmer am Ende hin und halt einmal über die Leiche filmen, damit auch alle Leute wussten, so, der ist wirklich jetzt tot, ne? Weil das war ja auch so ein bisschen, viele haben ja gedacht, dass sie den vielleicht noch in letzter Sekunde heimlich aus dem Raum da rausschleusen und einfach jemand anders für den umbringen, ne? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen genervt mittlerweile von diesen Hinrichtungen, wenn man die so von Tätern, dass man die so zeigt, weil ich immer das Gefühl habe, das soll so in den Leuten auslösen, dass man Genugtuung am Ende empfindet. Und das finde ich in dem Film einfach überhaupt nicht passend, weil es gibt ja am Ende keine, es gibt ja kein Happy End. Es ist ja nicht so, der Täter ist tot und jetzt alles gut.
Ja, voll. Ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube, ist das in der Doku oder in dem Spielfilm, wo der, ich glaube, in der Doku, ne, wo der Vater einer getöteten Prostituierten sagt, man hätte den eigentlich in
Ja,
16 Teile
ja.
teilen müssen. Dann wäre das fair.
Ja. Ja, also Es ist eine schwierige Frage, aber was mir noch
Total.
so ein bisschen aufgefallen ist, also der Regisseur hat ja ich verlinke euch auch mal ein Interview mit ihm zu dem Film in den Shownotes, wenn ihr euch da noch ein bisschen weiter informieren wollt. Aber er hat auf jeden Fall gesagt, er möchte mit diesem Film ja eigentlich auch keinen klassischen Serienmörderfilm machen, sondern er möchte die iranische Gesellschaft auch so ein bisschen abbilden, ne? Und mir ging es dann manchmal doch ein bisschen zu viel um den Täter. Also ich hatte das Gefühl, zwischendurch war es eigentlich ein klassischer Serienkillerfilm. Und da hatte ich so das Gefühl, das war nicht so ganz das, was er eigentlich ursprünglich vorhatte. Und ich fand dann immer es viel spannender, bei der Journalistin irgendwie zu sein. Und durch.
Ja, aber das ist das, was ich meinte vorhin. Also mein Gefühl ist, von der ersten Sekunde an kriegst du immer wieder mit, was in dieser Gesellschaft eigentlich los ist. Das fängt an mit dem Hotel, dass die ihre Haare bedecken soll. Das geht weiter mit dem Polizisten, der irgendwie sie im Hotelzimmer aufsucht, um was weiß ich was mit ihr anzustellen. Der dann beleidigt ist, weil sie ihn abweist und sagt, du rauchst doch mit jedem eine Zigarette oder was. Es geht weiter mit dem Freund, dem Journalisten, der sagt, was hat man denn gehört von dem Chefredakteuren? Also das zieht sich durch den Film. Immer mit kleinen Sachen. Und die fallen vielleicht gar nicht immer so stark auf, wenn man das System nicht komplett verinnerlicht hat oder so automatisiert so abhaken kann. Aber für mich war das wirklich wirklich ein Abziehbild dieser Gesellschaft oder dieses Systems. Gesellschaft finde ich immer schwierig, weil das die gesamte Bevölkerung mit einbezieht, das zu sagen. Das meine ich nie. Ich meine eher des Systems und wie da die Menschen halt behandelt
Ja,
werden.
vielleicht
Könnte vielleicht stärker gewesen
auf
sein.
jeden
I
Ja,
don't
das stimmt.
know.
Aber im Prinzip trotzdem also ein sehr starker, nicht nur visuell starker, sondern auch stark inszenierter Film. Und ich finde die Musik in dem Film auch mega, mega gut. Also die trägt so richtig ja, so zur Atmosphäre bei. Das ist mir extrem aufgefallen bei dem Film. Vielleicht mit Blick auf die Uhr, weil ich glaube, es wird eine sehr lange Folge.
Ich habe wirklich gedacht, wir reden eine halbe
Ja, nee, nee,
Stunde.
so läuft das hier nicht.
Ich habe schon gesagt, so, warum denn? Was planst du denn
Ja,
2 Stunden
echt.
ein, um Gottes
Das hat der Laurenz sich dann
Willen?
wieder ausgedacht. Der war vielleicht eine abschließende Frage an dich, wenn du jetzt jemandem von diesem Fall erzählen würdest, der gar nichts darüber weiß, würdest du ihm den Spielfilm oder die Doku empfehlen?
Ich würde ihm den Spielfilm und dann die Doku
Ah,
empfehlen.
krass, ja.
Also ich bin ja, ich mache ja Dokufilme, von daher fühle ich mich ein bisschen mehr angezogen von Dokufilmen wahrscheinlich als von Spielfilmen. Aber als ich den Film entdeckt habe, dass der im Kino läuft, dann habe ich den geschaut und hatte, glaube ich habe irgendwas davon gepostet, darüber gepostet hatte ich dann auf Instagram. Und Elmira Rafizadeh, die Schauspielerin ist und eine Freundin von mir, die hat ja Teheran Tabu übrigens gespielt. Auch übrigens ein sehr, sehr empfehlenswerter Film, der auch über die Doppelmoral, da spielt sie auch eine Prostituierte oder eine Frau, die jedenfalls Sexarbeit macht. Und das, da hatte sie mir sofort geschrieben, guck dir unbedingt die Doku an, die ist noch viel schlimmer. Ja, steht auf dem Programm. Also die war so sofort so, du bist fix und foxy, wenn du noch die Doku dir reinziehst. Und von daher glaube ich, wenn man langsam anfangen will, sollte man vielleicht den Spielfilm sich angucken und dann die Doku in der Tat, weil ich finde das interessant. Ich finde, und das hast du sehr ausführlich und sehr gut ja heute dargelegt, also dieses, wie parallel die Parallelen sind zu dem Spielfilm. Ich würde nicht das eine oder das andere machen, ehrlicherweise. Voll die unbefriedigende
Nö,
Antwort, ne?
nee,
Aber
gar
würde ich so
nicht. Da,
machen.
also das wäre auch meine Antwort auf die Frage. Ich finde, das Einzige, was ich halt, wenn ich so eine Abstufung vornehmen müsste, ich würde sagen, die Doku hatte auf mich einen krasseren Effekt. Also
Voll.
ich habe tagelang über diese Doku nachgedacht und das hat mich echt sehr, ja, die hat mich so abgestoßen und so wütend gemacht, aber nach ein paar Tagen bin ich dann irgendwie so traurig geworden und habe dann gemerkt, krass, das ist, war so voll der Prozess und das hat man sehr super selten. Bei so einer Standard-Netflix-Doku, das
Ja,
konsumiert man
voll.
ja schon fast wie normale Unterhaltung, obwohl es da auch um Morde so häufig geht. Und darum ist es ein sehr hartes Thema, über das wir heute gesprochen haben, aber gerade weil es so aktuell ist, würde ich das auch meinen Zuhörerinnen allen empfehlen, sich das, diese Doku und diesen Spielfilm anzuschauen.
Voll gut, Laura. Danke, dass du dem Thema dich dem Thema ja, gewidmet sehr gerne. Hast.
Vielen Dank,
voll
dass schön. Du mit dabei warst. Das war mir eine besondere Ehre, dass
danke
du dabei
dir.
Warst.
Vielen Dank, Laura.
Alles klar, dann ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Tschüss.